auf ein Fluchtachterl. Mit Alexander Raffiner.
Und Sabine Kössigi, Professorin am Institut für Managementwissenschaften an der Technischen Universität in Wien, an der TU Wien, Expertin für künstliche Intelligenz, unter anderem Mitglied im AI Advisory Board der Bundesregierung. Sie, liebe Sabine Kössigi, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Fluchtachterl und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich sage danke für Ihre Zeit. Ich erzähle am Anfang immer ganz gerne, wie wir uns kennengelernt haben oder mit wem ich alle auf ein Fluchtachterl gehe. Das sind Personen dabei, die ich schon ganz, ganz lange kenne, die mich sehr lange begleiten. Bei uns ist es nicht so. Wir kennen einander noch gar nicht so lange. Das ist gerade einmal ein halbes Jahr. Ich habe die Sabine Kössigi kennengelernt auf einer Veranstaltung, die ich moderieren durfte, und sie ist am Podium gesessen. Es ging um das Thema KI, wie verändert KI die Gesellschaft, die Arbeitswelt und vieles mehr. Und die Sabine Kössigi war eine der Expertinnen auf dem Podium. Jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. In Moderationen gibt es für mich in der Regel einen Teil der Tränen. Das ist das, wenn ich mich vorbereite, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie gehe ich es an, wie stelle ich die Fragen, wie mache ich die Struktur. Das dauert manchmal länger und manchmal kürzer, und bei dieser Veranstaltung habe ich keinen Teil der Tränen gehabt, weil die erste, mit der ich mich auf die Veranstaltung vorbereitet habe, war die Sabine Kössigi. Wir haben einen MS-Teams-Call geführt, ein bisschen, was ist Ihnen wichtig, wie gehen wir es an, was wollen Sie rüberbringen, welche Fragen gehen wir gemeinsam an. Der Call hat viel länger gedauert als gedacht und danach habe ich gewusst, das läuft, solange die Sabine Kössigi am Podium sitzt. Vielen Dank dafür, so wird es auch heute werden, da mache ich mir keine Sorgen. Und wir wollen Sie heute ein bisschen kennenlernen. Wir werden viel über AI reden, aber wir wollen auch Sie kennenlernen. Liebe Sabine Kössigi, ursprünglich die Handelswissenschaften hätten es werden sollen bei Ihnen, gell?
Ja, genau, damit ich in Wien studieren kann und nicht in Linz. Ich bin dann recht schnell auf BWL umgestiegen an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, und wenn ich ganz ehrlich sein kann, es war unglaublich langweilig, das Studium.
BWL war langweilig. Ja.
Und es hat mich dann erst zu interessieren begonnen, als ich im Auslandssemester in Illinois Organisationstheorie und Organizational Behavior studiert habe. Ab da ist es auch mit den Noten bergauf gegangen. Da habe ich dann irgendwie, wie es so schön heißt, Blut geleckt. Bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, wie man halt als gute WU-Absolventin das macht, oder? Habe das auch langweilig gefunden, weil man da den Dingen nicht auf den Grund gehen kann. Da ist es immer nur so, dass man halt Stunden verkauft am Ende des Tages und so satisfying resolutions oder Lösungen findet. Und habe mich dann auf eine Doktoratstelle an der Uni Wien beworben, genau. Zum Thema Verhandlungsforschung habe ich dann jahrzehntelang geforscht. Haben uns gerade vorhin noch kurz unterhalten.
Die Kollektivvertragsverhandlungen haben gerade gestartet, auch die mich beschäftigen, ja.
Ja, genau. Und Verhandlungsunterstützung ist Entscheidungsunterstützung. Und künstliche Intelligenz in vielen Fällen auch Entscheidungsunterstützung. Und ich habe schon 2012 ein Paper publiziert, wo wir Negotiations through the Machine Learning Mill, wo wir schon Machine Learning eingesetzt haben, um Verhandlungsergebnisse vorherzusagen mit händisch annotierten Verhandlungsprozessen. Also das, was wir heute können, weil die Technologie so weit ist, das hatten wir vom Konzept damals schon gemacht. Fühle mich immer noch als Pionierin hier.
Genau. Dass wir einander gleich so gut verstanden haben, die Betriebswirtschaft, ich bin begeisterter Betriebswirt und ich habe gesagt, es muss die Beratung werden. Es ist dann nicht die Unternehmensberatung, aber ja, auch Kommunikationsberatung, wir haben viele Schnittpunkte dazu. Aber trotzdem, ich möchte wissen, wir reden jetzt alle über die KI, du kommst nicht mehr daran vorbei. Aber das ist jetzt kein Thema von 2 Jahren, seit ChatGPT uns beschäftigt, sondern die Frage, was wäre, wenn es eine Maschine gäbe, die so wäre wie ein Mensch, die ist über 70 Jahre alt? Nehmen Sie uns ein bisschen auf dieser Reise mit. Und wann war tatsächlich der Punkt, dass Sie sich auch damit beschäftigt haben? Und nehmen Sie uns auf diese KI-Reise ein bisschen mit. Die ist nämlich wirklich schon lange, oder?
Ja, der erste, also eben, ich glaube, 75 Jahre ist das her, Alan Turing, der eigentlich so als erster sich die Gedanken gemacht hat, was ist, wenn Computer so denken könnten wie Menschen. Also wenn wir Maschinen bauen, die wie Menschen denken. was wäre dann eigentlich und könnten wir das dann unterscheiden? Und da ist auch der Turing-Test dann entstanden. Und eben kurze Zeit später hat es diese Dartmouth-Conference gegeben, ein Forschungsantrag an die Rockefeller-Stiftung, wo ForscherInnen sich das gesagt haben, naja, gibt es uns ein bisschen Kohle und wir setzen uns da 2-3 Monate dran und dann haben wir künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich nicht so gekommen, wie wir wissen, aber da ist der Begriff auch dann definiert worden und es hat dann immer wieder großes Interesse auch an diesen Themen gegeben und auch Fortschritte gegeben, aber auch immer wieder große Erwartungen, die dann frustriert wurden. Also es hat auch mehrere KI-Winter gegeben. Wichtig ist zu verstehen, dass künstliche Intelligenz eben einerseits in Form von Software natürlich, also wir reden da von Softwareprodukten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch von Robotik. Und da hat es immer wieder dann eben Entwicklungen gegeben. Also ich meine, der erste Chatbot war das Tool Eliza von Weizenbaum, ein ganz einfaches Softwareprogramm, das geantwortet oder Fragen eigentlich gestellt hat mit Bezug auf das, was man gesagt hat und hat die Leute haben das als hilfreiches Therapietool verstanden.
Wie lange ist das her, circa?
Das war in den 60er Jahren.
60er Jahre.
Genau, und dann hat es natürlich Fortschritte in der Robotik gegeben, Industrierobotik, etc. Ich glaube 2016, ich glaube um 2011 haben wir das erste autonome Fahrzeug gehabt und an dem finde ich ja auch immer sehr super spannend. Damals haben wir gesagt, naja, in 10 Jahren fahren wir alle nicht mehr Auto. Ja, und gekommen ist es nicht und es wird auch in den nächsten 10 Jahren nicht kommen, dass wir nicht Auto fahren. Das heißt, es gibt auch immer wieder überzogene Erwartungen, die dann auch frustriert werden. Und ich glaube, was wichtig war, 2016 hat AlphaGo, eine Software, das erste Mal einen Menschen besiegt im Strategiespiel Go, den amtierenden Weltmeister. Und das Besondere war, dass dieses AlphaGo, diese Software, sich das Spielen selbst beigebracht hat, indem es also eben mit Hilfe von neuronalen Netzen trainiert, ewig gegen sich selbst gespielt hat und da sich dann einfach so verbessert hat. Das war so einer der Durchbrüche. 2012 ungefähr gibt's vermehrt Forschung und Publikationen in Machine Learning und in etwa und eben 2016 war das und eben dann eine zweite disruptive Wende noch einmal mit der Entwicklung dieser Transformer-Modelle mit also für uns sichtbar alle als 22 im November 2022 ChatGPT rausgekommen ist und für die breite Öffentlichkeit zugänglich geworden ist. Das ist nochmal eine sehr disruptive technische Entwicklung, weil es mit Transformer-Modellen jetzt möglich ist, unterschiedliche Datenformate in einem Modell zu verarbeiten und damit eben so spannende Dinge möglich werden, wie dass man sich das jetzt vorstellt, dass man PatientInnen-Daten, die aus Text bestehen, weil Ärzte irgendwelche Befunde schreiben, die aus Bildern bestehen, weil ich Röntgen habe, also Pixel- oder MR-Daten habe, weil ich strukturierte Daten aus Datenbanken verwenden kann. Und all diese Daten kann man quasi eben parallel verarbeiten und es wird plötzlich möglich. Vielleicht haben es einige eh schon in den letzten Monaten ausprobiert, dass man halt zum Beispiel über Google jetzt mit Bildern suche mir einen ähnlichen Stuhl vielleicht und solche Sachen oder ja.
Und da wollen wir auch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir sagen ja oft für die Wissensgesellschaft oder für uns auch in der Kommunikation oder Beratung war ChatGPT, die generative KI, dieser Game Changer. Ist er das für die Wissenschaftlerin auch?
Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, ja, also ich glaube, dass eben die Fortschritte beim neuronalen Lernen, beim Reinforcement Learning und eben die Transformer-Technologie im Grunde genommen tatsächlich sehr disruptiv sind. Und wir auch zum Beispiel, ich forsche ja seit längerer Zeit in der Robotik, da kann ich auch noch gut erzählen, später vielleicht, wie ich zur Robotikforschung gekommen bin, was mich da interessiert hat. die Anwendung von Transformer-Modellen in der Steuerung von Robotern, ja, also ist zum Beispiel, macht vieles möglich, was wir bisher einfach nicht konnten, weil wir es analytisch nicht lösen konnten oder weil das sehr aufwendig, sehr viel Rechnerkapazität benötigt. Und jetzt gibt es plötzlich Möglichkeiten, auch die diese Technologie in der Robotik, in der Steuerung zum Beispiel von Maschinen ermöglicht.
Schwierige Frage. Und da werden wir wahrscheinlich ein bisschen differenzieren müssen. Aber wenn wir jetzt über das Thema reden, und Sie nehmen es ein bisschen mit auch in den letzten Jahren, wer profitiert denn am meisten von dieser Entwicklung aus Ihrer Sicht? Wer profitiert von KI? Ist es unsere Wissensgesellschaft? Ist es, dass wir schneller sind? Ist es, dass wir einfacher sind? Ich weiß, die Frage ist jetzt nicht so overall zu beantworten und ich weiß, dass da einige Punkte sind, wo Sie sich richtig viele Gedanken auch machen. Was macht das mit unserer Arbeitswelt auch? Die müssen wir ein bisschen aufbröseln, das ist mir bewusst. Schwieriger Aufschlag, aber versuchen wir uns ein bisschen anzunähern. Wer profitiert und wo müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die auch nicht zurücklassen?
Ich erzähle jetzt eine Anekdote, wie ich zur Robotikforschung gekommen bin, weil das vielleicht erklärt, warum mich diese Frage, wer profitiert von der KI, auch wirklich so treibt. Das war so 2014, 2015, als viele Automatisierungsprozesse an den Shopfloors, also in den Fabriken und Fertigungshallen passiert sind. Da hat mir ein Kollege erzählt, dass er in Bratislava im VW-Werk war. Und da gibt es ja diese vollautomatisierten Fertigungsstraßen und da hat es eine Situation gegeben, wo ein Roboter quasi einen Fehler gemacht hat und die Arbeiter haben applaudiert. Das hat er mir so erzählt. Und ich habe gedacht, was macht das mit uns Menschen, wenn wir von Maschinen ersetzt werden? Was passiert da eigentlich in der Zusammenarbeit? Was passiert da mit uns? Und jetzt war das quasi 10, 15, 20, 30 Jahre lang in den Shopfloors, also in den Fabrikshallen, haben wir Menschen ersetzt mit Maschinen. Und jetzt geht es an die Büros. Jetzt ersetzen wir WissensarbeiterInnen mit Maschinen. Und ich glaube, also, und das ist das Disruptive eben auch an generativer KI, weil es industrieagnostisch ist. Das heißt, ich kann, egal welchen Beruf, egal welchen Bereich, ich kann das einsetzen für ganz verschiedene unterschiedlichste Aufgaben. Und die Frage ist natürlich, also das vorherrschende Narrativ ist, wir werden viel schneller und effizienter.
Und produktiver.
Und produktiver natürlich, genau. Jetzt gibt es wissenschaftliche Studien, die sich das natürlich jetzt angesehen haben schon, also die ersten Erfahrungen auch in der Praxis und auch in Labors, also das heißt wissenschaftliche Experimente, kontrollierte Experimente, wo man auch tatsächlich Ursache-Wirkung herauslesen kann und ganz fundiert auch ein Stück weit darüber reden kann, soweit wir jetzt in den letzten 2 Jahren schon Daten sammeln konnten. Und da stellt sich Folgendes heraus, dass die Nutzung von generativer KI-Technologie auf unterschiedlichsten Ebenen auch Pferdefüße hat. Zum Ersten, wir werden schneller. Wenn man sich dann anschaut, und jetzt wird es komplex, weil jetzt müssen wir irgendwie dann beschreiben. Also
da lassen wir uns jetzt drauf ein, Sabine Kössi, weil genau das war auch das Ziel, dass man, ich habe das Gefühl, wir sind alle im Honeymoon, gell? Mit KI und super und ich bin schneller und hast schon gesehen, diese Präsentation und wie schnell das gegangen ist, wäre ich früher 2 Tage. Also ich, auch liebe die Hörerinnen und Hörer, wir lassen uns jetzt drauf ein, dass wir den Honeymoon vielleicht einmal verlassen und dass es vielleicht ein bisschen komplexer wird. Also ich bin ready.
Genau. Also es gibt immer so eine kurzfristige Perspektive, eine individuelle Perspektive, eine langfristige und eine kollektive Perspektive. Ja? Also das heißt, man kann ja auf das Problem aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen. Wenn man jetzt kurzfristig und individuell auf die Nutzung von KI schauen, KI-Systeme, um zum Beispiel eine Präsentation zu machen, um mich zu unterstützen zu lassen, einen Aufsatz für die Schule zu schreiben oder eine Abschlussarbeit an der Uni oder was auch immer, eine Zusammenfassung eines Textes für eine Präsentation, keine Ahnung. Individuell, kurzfristig, na klar, wenn ich keinen 30-Seiten-Text lesen muss, sondern nur eine einseitige Zusammenfassung lesen muss und das Gefühl habe, das reicht auch aus für die Aufgabe, die ich da machen will, dann erspare ich mir kurzfristig natürlich sehr viel Zeit. Ja, jetzt geht es erstens einmal darum, klarzustellen, dass wir alle, die wir jetzt das im Job suchen, natürlich noch durch eine ganz traditionelle Schulbildung gegangen sind, auch ganz viel Know-how und Wissen uns angeeignet haben, auch kognitive Fähigkeiten angeeignet haben. Und wenn wir jetzt dieses sogenannte Cognitive Offloading betreiben können, das ist dieses Phänomen, dass man dann sagt, naja, nicht ich denke nach, sondern ich lasse mal die KI nachdenken und mir ein Konzept erstellen und ich adaptiere dann, dann sparen wir uns zunächst einmal kurzfristig Zeit. Man weiß aber aus empirischen Studien, dass sich Folgendes verändert, nämlich einerseits werden wir, anstelle dass wir selber Informationen suchen, verifizieren wir nur mehr, anstelle dass wir selber generieren, adaptieren wir. Und anstelle, dass wir kreieren, ja, kuratieren wir. Das heißt, es gibt nur mehr Stewardship über Aufgaben. Das heißt, wir übernehmen quasi ein Stück weit am Ende des Tages das Redigieren dessen, was da ist, aber wir kreieren nicht mehr selber. Und es kommt tatsächlich zu einem Cognitive Offloading ganz massiv, nämlich dass wir uns einfach nicht mehr so anstrengen bei der Lösung der Aufgabe. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn wir stattdessen in einem anderen Bereich ganz scharf nachdenken.
Oder kreativ sind.
Oder kreativ sind.
Oder uns rausnehmen und Zeit für eine Aufgabe.
Genau. Dann trainieren wir unseren Hirnmuskel weiter. Dann wäre es ja nicht so schlimm. Die Gefahr besteht natürlich, dass es dann eh kommod ist, ja, weil man eh relativ schnell dann fertig ist und dass es tatsächlich dann bei diesem Cognitive Offloading bleibt und wir bestimmte kognitive Anstrengungen nicht mehr in dem Ausmaß machen, also diesen Muskel nicht mehr in dem Ausmaß trainieren, wie wir das sollten, um langfristig unsere analytischen Fähigkeiten zu erhalten oder überhaupt auch zu verbessern oder zu erwerben. Ja, wir reden ja da auch, dass unsere Kinder in den Schulen mittlerweile sich diese Tools zu Hilfe nehmen, um ihre Aufsätze zu schreiben, die Studierenden und so weiter. Das heißt, das ist ein Pferdefuß dabei. Ich bringe manchmal das Beispiel, es wäre ungefähr so, wie wenn man ins Fitnessstudio geht und sich aber einen Roboter mitnimmt, der die Gewichte hebt. Dann wird man selber keine Muskeln.
Gutes Beispiel.
Wenn man selber keine Muskeln aufbauen. Also wenn man einen Roboter zuschaut beim Gewichtheben. Ja, genau, weil es kommt ja, und das ist jetzt wirklich auch ganz wichtig, wenn wir immer noch auf das Ergebnis schauen, ja, also wie schnell ist eine Präsentation da und wie ist die Präsentation da, dann vergessen wir eigentlich einen ganz wichtigen Teil, nämlich das Erstellen der Präsentation, also der Prozess, der uns dorthin führt, ja auch einen Mehrwert bringt, nämlich einen Mehrwert in uns selbst an Wissen, Erfahrung, Weiterentwicklung etc. Und dieser Teil geht natürlich ein Stück weit verloren. Aber wie gesagt, es zeigt sich, dass wenn Personen sich sehr gut in einem Aufgabengebiet auskennen, sehr erfahren sind, also wenn sie all diese guten Voraussetzungen mitbringen, eine gute Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen in die eigenen Kompetenzen haben, dann werden sie mit diesen Tools besser und schneller. Weil die machen dieses Cognitive Offloading in dem Fall nicht, weil sie genau wissen, also was da rauskommt, ist eigentlich nicht gut genug und da muss ich das und das noch machen und dann ist das so mal ein guter Ausgangspunkt und da wird dann schnell und gut weitergearbeitet. Menschen, die das nicht haben, also zum Beispiel kein gutes Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen haben, nicht sehr viel Fachwissen oder Expertise in der Aufgabe haben oder wenig Erfahrung, die profitieren zwar insofern, als sie relativ schnell auf ein bestimmtes eben ChatGPT-Niveau kommen, aber sie entwickeln eigentlich selbst kaum Kompetenzen, die notwendig wären für künftige Aufgaben oder für das darüber oder weiterführende. Und das ist problematisch. Das heißt, in empirischen Studien sieht man das auch, dass wenn man jetzt, gibt es eine Studie von Brian Hobson, MIT USA, genau, die untersucht haben in einem großen Unternehmen, haben sie ein Feldexperiment gemacht, wo sie einer Gruppe von Agents, die für Kundenanfragen zuständig waren, ein auf ChatGPT basierendes Tool zur Verfügung gestellt haben, das Antworten vorgeneriert und die Agents haben das dann ausgewählt und so weiter. Also eine Gruppe von Agents hatte dieses System eine andere Gruppe hatte die nicht. Und man hat dann getestet, wie der Produktivitätseffekt ist, und im Schnitt ist er tatsächlich, konnten sie die mit Tool die Produktivität verdoppeln in etwa. Aber wenn man sich dann angeschaut hat, welche Mitarbeiter eigentlich so viel besser geworden sind, dann sind es nur diejenigen gewesen, die keine Erfahrung hatten oder keine Expertise hatten. Und alle erfahrenen, guten Mitarbeiter haben gar nicht mehr vom Tool profitiert. Ja, die sind nicht schneller geworden, sondern die waren von sich aus eben auf diesem Niveau und sehr schnell. Und das heißt, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist langfristig, das sieht man jetzt auch, wenn wir als Unternehmen auch und in der Wirtschaft eine längerfristige Perspektive einnehmen, gibt es eben, oder sagen wir, formulieren wir es andersrum, kurzfristig gibt es Anreize, Ausbildungsplätze nicht mehr mit Menschen zu besetzen, sondern diese Assistenzausbildungsplätze tendenziell mit generativer KI zu ersetzen. Als Beispiel, wenn Sie eine Rechtsanwaltskanzlei haben und einen Konzipienten einstellen, dann kommen Sie natürlich, wenn Sie jetzt ein KI-System, das Rechtsrecherchen sehr ausführlich und sehr gut auch, da gibt es auch gute Systeme, macht, dann zahlen Sie für die Software vielleicht eine Lizenzgebühr von 500 bis 700 Euro im Monat. Wenn Sie da große Anbieter nehmen, ein Konzipient kostet Ihnen wahrscheinlich das Zehnfache. Und natürlich können Sie genau das einsparen, wenn Sie jetzt sagen, naja, die Rechtsanwälte, die schon ausgebildet sind, arbeiten hier mit der Unterstützung von der KI, brauchen keine Assistenzen mehr. Sie sparen sich insgesamt Geld, werden effizienter und schneller. Das ist eben wieder individuelle Motivation aus der Sicht eines Unternehmens, wunderbar, nachvollziehbar, eine rationale Entscheidung, ökonomisch
effizient. Ökonomische. Habe ich die Zahl richtig im Kopf, dass es auch da schon Zahlen dazu gibt, Studien, dass wir bis zu 30% in der Wissensgesellschaft verlieren könnten oder verlieren in diesen Jobs?
Ja, jede dritte Arbeitsstunde könnte 2030 schon automatisiert sein. Genau, das ist das Potenzial der Automatisierung. Sage ich noch was dazu dann gleich. Aber wenn ich jetzt nochmal bei der Rechtsanwaltskanzlei bin, im Moment haben wir ja auch noch die gut ausgebildeten Rechtsanwältinnen und mit viel Erfahrung und die noch durch die alte Schule, durch das alte Training gegangen sind, die selbst recherchiert haben, wahrscheinlich viele Erfahrung auch gesammelt haben in dem, wo finde ich eigentlich relevante Beziehung, relevante Information. In 10 bis 20 Jahren kann, also wenn niemand mehr Konzipienten ausbildet und das in Kauf nimmt, weil das ist ja in Wahrheit eine Investition in humane Ressourcen, mittel- bis langfristig, rennen wir in ein Problem, dass wir dann später nicht mehr die erfahrenen Anwälte haben, die diese Kompetenzen auch tatsächlich haben. Und da gibt es auch wieder eine aktuelle Studie aus Stanford, die zum Beispiel zeigt, die haben analysiert die Payroll-Daten von einem vom größten amerikanischen Softwarehersteller, wer auch immer das sein mag, also ein richtig großes Unternehmen, und haben sich angeschaut, ob es tatsächlich in sehr exponierten Branchen, also Bereichen, von KI-exponierten Bereichen, ob es da bereits zum Rückgang von Beschäftigung kommt. Und Acemoglu hat festgestellt, dass Entry-Level-Jobs, also Berufseinsteigerinnen, in diesen KI-exponierten Branchen um 13% zurückgegangen sind. Und das ist beachtlich.
Jetzt schon. Aktuelle Zahl.
Das ist eine ganz aktuelle Zahl. Und das sind jetzt keine Prognosen mehr, jede dritte Arbeitsstunde, sondern wir reden da von einem Rückgang in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, um 13%. Relativen Rückgang von Einstellungen für BerufseinsteigerInnen in exponierten Branchen. Und das ist robust. Also sie haben da alles Mögliche geschätzt, saisonale Schwankungen etc. Und das ist wirklich eine robuste Zahl, die uns zeigt, das kommt auf uns zu und wahrscheinlich noch mehr. Das heißt, der vermeintlich junge Nutzer, jung, männlich und weiß, sagen die österreichischen Studien auch zum Beispiel, über KI-Nutzung, das ist die Gruppe, die KI am meisten nutzt, die profitieren wahrscheinlich gar nicht so viel, weil sie keine Jobs mehr kriegen. Oder viel schwieriger. Also ich will jetzt nicht hier ganz negativ sein, aber das heißt, es gibt da ein nicht notwendigerweise, also es gibt nicht eine Gruppe, die jetzt so wahnsinnig jubeln könnte darüber, dass sie mit KI-Technologie jetzt so viel effizienter und schneller wäre. Weil wenn man so viel effizienter und schneller ist mit KI, dann kann das jeder sein oder jede sein, weil alle können diese Tools nutzen. Und damit wird auch völlig klar, dass man auch recht leicht ersetzbar sein wird.
Recht leicht ersetzbar und auch eine jetzt ökonomische, effiziente Entscheidung kann dann den Boomerang, wie Sie sagen, in 10, 20 Jahren, weil die niemand mehr ausbildet. Wie reagieren wir drauf?
Ja, also es gibt aus meiner Sicht da jetzt tatsächlich sehr unterschiedliche Ebenen, an denen man ansetzen soll. Ich meine, das eine ist Verlust an Kreativität, auch an Problemlösungsfähigkeit, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt, aber wenn man, auch ganz logisch, wenn man alle auf dasselbe Tool zugreifen, kriegen wir quasi sehr einheitliche Lösungsvorschläge immer wieder. Das ist den Leuten ja auch schon aufgefallen, dass man eigentlich relativ schnell ChatGPT erzeugte Texte erkennt, weil das immer derselbe Brei ist und immer dieselben Formulierungen und auch nicht wirklich innovativ oder nicht das, was uns umhaut, ja, also dass wir so wahnsinnig gut finden. Also wenn alle eben auf die gleichen Tools zugreifen, mit den gleichen Lösungen kommen, dann nehmen wir Diversität raus. Das hat jetzt nicht nur zum Zweck, dass wir nicht mehr so gut sind, wie wir sein könnten, zur Folge, sondern es hat auch zur Folge, ChatGPT lernt ja aus den Daten, digitalisierten Daten, und wenn es immer mehr von sich selbst lernt, von eigenproduzierten Texten, dann kollabiert das Ganze irgendwann einmal auch in der Qualität. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ein wesentlicher Aspekt von dem Verlust von kritischem Denken und analytischem Denkvermögen etc. wäre mittelfristig ja auch, dass wir damit unsere wichtigen Pfeiler unserer Gesellschaft und demokratischen Zusammenleben im Grunde genommen gefährden, weil Demokratie funktioniert in der Auseinandersetzung miteinander, in der kritischen Auseinandersetzung mit politischen Programmen etc. Und wenn wir da nachlässig werden, dann tun wir uns erstens nichts Gutes. Das heißt, das zweite Thema, wir brauchen ja, im Grunde genommen hat sich Europa ja mit dem KI-Akt entschieden, wir sind eine Gesellschaft oder eine Wertegemeinschaft, wo wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen wollen, also humanzentrierte Technologie entwickeln wollen. Und wir wollen Human Oversight in allen Entscheidungen haben. Das fordert ja der KI-Akt ein. Wir wollen nicht, dass Maschinen darüber entscheiden, alleine, ob wir eine Therapie kriegen oder nicht, oder ob wir Sozialhilfe bekommen oder nicht, oder ob wir zu einem Studium zugelassen werden. Egal was, wir haben uns dafür entschieden. Das hätte auch wir hätten uns auch anders entscheiden können. Aber in Europa haben wir gesagt, wir möchten in einer Gesellschaft leben, wo der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt steht und am Ende des Tages auch Entscheidungen trifft, für die er dann aber auch verantwortlich ist. Und das heißt, das ist ein Hebel, dass wir verstehen, dass das bestimmte Implikationen nach sich zieht. Und eine der wichtigsten Implikationen für mich dabei ist eben der Respekt vor der menschlichen Autonomie und vor den menschlichen Grundrechten. Und das heißt, wir müssen KI-Technologien bauen, die diesen Grundrechten Rechnung tragen und den Menschen und seine Autonomie respektieren und nicht manipulieren. Das heißt, da gibt dieser AI Act ist der erste und wichtige und gute Schritt in eine gute Richtung, der uns einen guten Rahmen gibt und sagt, so, das dürfen KI-Systeme und das dürfen sie nicht und so sollen sie aussehen. Und das andere ist, dass wir unsere Schulsysteme, unsere Bildung entsprechend ausrichten und sagen, KI können wir ja nicht und wollen wir auch nicht verbieten. Es gibt ja auch wunderbare Anwendungen. Auch eben, wie gesagt, für generative KI gibt es auch wunderbare Anwendungen. Das ist nicht das Thema. Aber wir brauchen einen sehr informierten und kritischen Umgang damit.
Ganz wichtig, was Sie auch immer wieder sagen, es geht nicht um das Verbieten von Technologie, es geht nicht um die Technologie nicht zu nutzen, sondern es geht um Bewusstsein und um Medienkompetenz am Ende des Tages, die es so früh gar nicht starten kann, gerade jetzt, oder?
Genau, genau. Also wir haben ja ein Fach digitale Grundbildung in den Schulen und auch da denke ich mir, da gibt es eine ganz wichtige Botschaft. Das hört sich jetzt paradox an, aber wir steuern ja die digitale Welt aus einer analogen Welt heraus. Nämlich weil wir ganz fest verankert haben, unsere demokratischen Grundprinzipien, Bürgerrechte in einer analogen Welt. Wir haben die Gerichtsbarkeit in einer analogen Welt. Wir haben also die Presse, freie Meinungsäußerung etc. Das heißt, wir steuern ja aus einer analogen Welt heraus, wo die Grundpfeiler unserer Gesellschaft sind, auch dann und kontrollieren den digitalen Raum. Und das heißt, wenn wir unsere Kinder fit für den digitalen Raum machen wollen, müssen wir sie ganz gut und ganz fest in der analogen Welt verankern. Und das ist das Paradoxe dran, je digitalisierter wir werden, umso mehr analoge Formate braucht es, um uns zu erden. Und ich glaube, das ist ein Thema für die Schulbildung und das sieht man auch international, dass fortschrittliche Staaten wieder wirklich auch dieses ganze Digitalisierung, Unterricht mit Laptop und Tablets und elektronisch wieder zurücknehmen, tendenziell Handys in den Schulen verbieten und Social Media verbieten und einfach sagen, liebe Leute, im Hier und Jetzt, in diesem Raum, lernen wir, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten, Kreativitätsprozesse, wir kommunizieren, wir lernen sozusagen all das, was wir brauchen, damit wir uns später dann auch ganz sicher im digitalen Raum bewegen können.
Und auch das, Sie sagen es auch immer wieder, auch einer der Sager, die ich mir rausgeschrieben habe, das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch, wir brauchen mehr analoge Räume, dass wir uns in der digitalen Welt noch besser zurechtfinden, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Gleichzeitig sagen Sie aber, ich würde gern, dieser Satz hätte von Ihnen sein können, so oder so ähnlich.
Wahrscheinlich wird Ihre Arbeit, aber Gott sei Dank ohnehin bald von künstlicher Intelligenz übernommen. 2023 war das Jahr 1 mit ChatGPT und viele setzen ja alles auf künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird bald alles erledigen, glauben die Menschen. Ich glaube es nicht. Mir erscheint das unlogisch, denn wenn künstliche Intelligenz wirklich so intelligent ist, wie viele glauben, dann wird sie die Arbeit uns überlassen.
Haben Sie nicht gekannt?
Nein.
Dieter Nuhr, deutscher Komiker, Sabine Kösegetti. Sie haben was Ähnliches gesagt. So intelligent, wie viele glauben, ist sie gar nicht.
Ja.
Weniger intelligent, als wir alle glauben, glaube ich. So haben Sie es gesagt, gell?
Ja, absolut, absolut. Für alle, die Kinder haben, wissen ja, wie es ist, wenn man so ein Kind aufwachsen sieht und sieht, wie Kinder lernen und was sie alles, also wie menschliches Lernen funktioniert und wie unglaublich viel Menschen lernen und können. Und für die, die keine Kinder haben, man weiß es auch ganz einfach, wenn man sich selber anschaut, wie sehr man sich auch wenn man vergleicht mit sich selber 10 Jahre früher oder so, wie sehr man sich auch entwickelt hat. Und ich bin in der Robotikforschung, also ich arbeite da mit TechnikerInnen aus der Elektrotechnik, aus dem Maschinenbau, aus der Informatik zusammen, also sozusagen diesen technischen Kern. Ich bin ja die Sozialwissenschaftlerin, die sich dann interessiert für die Frage, was macht das mit uns Menschen? Und wir haben zum Beispiel ein super spannendes Projekt in Unterstützung von Pflege, menschliche Fürsorge. Und da gibt es ja immer wieder auch dieses Narrativ, naja, irgendwann werden die Roboter uns pflegen und die Arbeit machen. Und ich finde, also für mich war das sehr, sehr ernüchternd, als ich begonnen habe, mit wirklich weltweit führenden ForscherInnen in der Robotik zusammenzuarbeiten und zu sehen, was alles nicht funktioniert in der Robotik. Stellen Sie sich einen Restauranttisch am Abend vor mit ein paar Gläsern und Blumen dazwischen und so weiter. Und ich dann einem Roboter sage, bitte reich mal das Glas dort drüben. Wenn wir uns gegenüber sitzen, dann sehen Sie meine Geste, Sie sehen, ich schaue vielleicht ganz kurz zu dem Glas. Wir haben gerade gegessen und Sie wissen, ich brauche eigentlich das Senfglas, weil ich da jetzt noch einmal drücke und so weiter. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung für einen Roboter, den Kontext quasi zu verstehen, die Objekte zu klassifizieren, einzuordnen, wenn irgendetwas im Weg steht, zuerst was wegräumen, dann hingreifen. Die Frage, wie fest darf ich greifen, zerdrückt er das Glas oder nicht? Also ich meine, da gibt es eine Reihe von Dingen, die dabei gelernt, berücksichtigt etc. werden müssen. Dann könnte man das vielleicht in dem einen konkreten Setting und dann schaut dieser Restauranttisch ganz anders aus und dann ist eine andere Sonneneinstrahlung, dann haben die Kameras plötzlich Schwierigkeiten, Objekte wieder zu erfassen und so weiter und schon ist wieder alles anders. Das heißt, in der Robotik kann man es immer super gut erklären, wie weit weg wir davon sind, dass zum Beispiel ein Roboter jetzt tatsächlich Menschen ersetzen könnte in der Fürsorge und Pflege von anderen Menschen. Aber selbst wenn wir jetzt Software-Systeme, KI-Systeme hernehmen, sehen wir recht schnell, wie oft sie versagen, ganz bestimmte Dinge zu tun. Also auch in unseren eigenen Prompts stehen wir manchmal ratlos da. Wie kann das jetzt rausgekommen sein? Genau.
Sabine Kösecki, danke für die Einblicke. Was macht es mit uns als Gesellschaft? Was macht es mit unseren Arbeitsplätzen? Was macht es? Wir haben über die Grenzen gesprochen, auch über unsere Kreativität. Das ist ein Muskel, den es zu trainieren gilt, so wie im Fitnesscenter. Und das gilt für einen Erfahrenen oder eine Erfahrene, die schon lange dabei ist, ganz genauso, das wie noch viel mehr wie für unsere Kids. Wir sind eine Kommunikationsberatung. Ich bin, seit ich im Einsatz bin, beruflich in der Beratung. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. KI, Riesenthema bei uns natürlich. Wir sind aber ein kleines Team. Wir sind insgesamt zu sechst. Unser Team ist aber auch gerade wieder gewachsen. Wir haben auf eine Stelle über 80 Bewerbungen gehabt. Tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Ich hätte am liebsten gleich 4 oder 5 eingestellt. Waren tolle Gespräche. Also all das, worüber wir sprechen, betrifft uns, betrifft mich. Was würden Sie mir mitgeben? Welchen Appell würden Sie mir mitgeben als Berater, als Chef, als Verantwortlicher für Kolleginnen und Kollegen?
Ihre Einstiegsfrage hier auch nochmal war, was macht das denn mit uns und mit unserer Gesellschaft? Und ich glaube, es gibt so eine Sehnsucht, die wir haben nach Perfektion. Und zwar, die treibt vielleicht viele Menschen von uns. Und dahinter steht oft in Wahrheit die Angst, eben abgelehnt zu werden. Wenn man nicht perfekt ist, quasi ist man verletzbar. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Verletzbarkeit, Schmerz vermeiden. Das treibt uns, ja. Und eine perfekte Maschine zu haben, zu kreieren oder eine Maschine haben, die uns perfekt macht, natürlich in der Unterstützung, wird dieser Sehnsucht sehr, sehr nahe kommen. Und ich glaube, das ist das, was uns treibt. Aber das, was uns als Menschen auszeichnet und so besonders macht, ist, weil wir eben nicht perfekt sind. Und Würde ist nicht teilbar und auch nicht verhandelbar. Und ich glaube, worauf es am Ende des Tages ankommt, ist tatsächlich diese Botschaft, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, das tatsächlich sehr ernst zu nehmen und zu sagen, meine MitarbeiterInnen, die können und sollen solche Tools auch nutzen, aber ich möchte, dass sie auch weiterhin in ihr eigenes Humankapital investieren. Ich möchte, dass sie damit vielleicht mehr machen können, als sie sonst machen könnten und nicht wichtige Kompetenzen verlieren. Und das heißt, wir überlegen uns sehr gut, wofür wir diese Tools einsetzen und wir überlegen uns auch sehr gut, ob tatsächlich kurzfristige Effizienzüberlegungen die einzigen Kriterien sind, die wir heranziehen wollen in unseren Entscheidungen, welche Tools wir wie einsetzen. Und gerade zum Beispiel langfristige Prozesse, wo es um Investition in Humankapital geht, wo es um Investition in Innovation und Kreativität geht, in Wettbewerbsfähigkeit, weil man Innovationsführer ist, etc. Da gibt es auch wirklich eine Reihe an ökonomischen Überlegungen, zu sagen, ja, KI können wir einsetzen, aber nicht um jeden Preis. Vielleicht auch noch, und das habe ich noch nicht erwähnt, also gerade, also was ich auch mitgeben könnte, was auch empirische Studien schon gezeigt haben, ist, wenn wir generative KI einsetzen, jetzt zum Beispiel in Werbeagenturen, Kommunikationsagenturen und so weiter, hören die Leute auf, miteinander zu reden, weil sie fragen ja das Tool. Und das wiederum reduziert massiv die organisationale Wissensbasis, das heißt, und natürlich das organisationale Lernen. Weil früher haben wir einfach beim Café gesagt, du, hast du da schon einmal so ein Konzept geschrieben, wie hast du das damals gemacht und so weiter, und da wird ausgetauscht und geredet. Das macht man jetzt nicht mehr. Und damit geht natürlich ganz, ganz, ganz viel wichtigen, kreativen, innovativen Prozessen verloren. Und also das heißt, die kurzfristige, schneller fertig sein, wofür? Ich meine, was mache ich stattdessen? Habe ich dann tatsächlich mehr Kundenaufträge und so weiter und kann ich tatsächlich mehr realisieren? Oder sollte man abwägen gegenüber auch dann mittel- und langfristigen Konsequenzen und dann sehr geplant und gezielt einsetzen?
Ja, ein sowohl als auch, würde ich sagen. Wir machen das bei uns in der Agentur. Bei uns gibt es die Kreativ-Meetings und die Stand-up-Meetings und Brainstormings wie eh und je. Aber selbstverständlich verwenden wir KI ganz intensiv, haben aber sehr früh auch für uns in unserem Team schon Leitlinien entwickelt und die auch ausformuliert. Wie nutzen wir es, zu welchen, welche Rahmenbedingungen müssen wir einhalten? Natürlich das Thema Vertraulichkeit, wir können die Dinge nicht einfach hochladen, eh klar. Aber wir haben uns schon sehr früh damit auseinandergesetzt, dass wir uns da einfach Regeln geben, die wir auch immer wieder aktualisieren.
Ich finde das großartig, dass ihr das macht, und ich finde, das ist auch da, das ist auch eine Empfehlung, die ich habe, also so, wie gehen wir damit um? Eine Empfehlung ist, es bringt jetzt nichts, generelle Nutzungsrichtlinien, wann soll ich KI verwenden oder wann nicht und in welcher Art und Weise und so weiter herauszugeben, weil das natürlich ganz spezifisch ist in den einzelnen Branchen. Aber, und das ist, glaube ich, also ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, Ärztinnen und Ärzte haben ein moralisches Korsett oder haben einen Ethikkompass und die wissen ganz genau über gesetzliche Verpflichtungen hinaus, was es heißt, ein guter Arzt zu sein und wie ich das bin. Genauso ForscherInnen an Universitäten wissen, was es bedeutet, eine gute WissenschaftlerIn zu sein, und RechtsanwältInnen wissen das auch. Ja? Und das heißt, in Wahrheit geht es darum zu sagen, von meinen professionellen Standards, die ich habe, von meinen professionellen Werten, die wichtig sind, ja, was bedeutet das im Umgang jetzt, wenn ich neue Tools wie KI-Tools, generative einsetze, was ist okay und was ist nicht okay? Gesetze muss man ja sowieso einhalten, aber darüber hinaus kann man ja professionelle Normen entwickeln im Umgang mit dieser Technologie, Compliance, wo man sagt, das ist für uns wichtig, das sind die Werte, so tun wir. Und genau das haben sie gemacht, und ich finde das großartig, weil das ist wirklich, das gibt uns und den MitarbeiterInnen Leitlinien, Leitplanken, Struktur, und die adaptieren und reflektieren wir natürlich, weil wir erlernen ja auch gerade erst den Umgang mit der Technologie.
Liebe Sabine Kössige, das Fluchtachterl ist natürlich auch immer dafür da, den Menschen auch ein bisschen besser kennenzulernen. So sind wir eingestiegen. Wir wissen mittlerweile, die Handelswissenschaften waren es nicht lange, aber sie sind es geworden, dass sie nicht mehr zu Hause sind in erster Linie. Aber jetzt wollen wir schon auch kennenlernen, welche Tools und wie nützen Sie die KI?
Also ich liebe DeepL Write mittlerweile. Also früher habe ich es halt zum Übersetzen von Texten verwendet, weil wir uns da auch dann, wir haben viel zweisprachig auch immer eben, also ich unterrichte nur auf Englisch.
Sie unterrichten auch, das hört man aber beim Sprechen. Ja.
Genau. Und also da übersetzen, und mittlerweile liebe ich es, auf Englisch in DeepL Write zu schreiben, weil ich da einfach auch mitlerne. Ja. Also ich schreibe selber, ich schreibe meine Texte selber, ich lasse sie nicht generieren. Aber ich sehe dann, dass ich meine Germanismen rausbringe. Ich schreibe immer im Passivstil, also, und das macht man im Englischen gar nicht. Und solche Dinge. Das mag ich sehr gerne. Und welche Tools nutze ich noch? Es ist mir urpeinlich, aber ich habe Shazam erst vor 2 Wochen oder so kennengelernt.
Das ist die Musikerkennung? Okay, das ist wirklich... Da sind sie kein Early Adopter, würde ich sagen.
Nein. Und dann sagt jemand zu mir, Shazamst du? Und ich sage, was soll ich tun? Und dann habe ich gedacht, was ist das? Das ist eh urpeinlich, gell? Na, also... Was verwende ich noch an KI-Tools? Himmel. Ja, ich meine, ich habe das natürlich arbeitstechnisch, also ich meine, Arbeit in der Forschung natürlich, ja, aber das zählt nicht, oder? Das zählt ja nur privat. Na, ich habe nicht mal einen Staubsauger. Ich überlege mir einen Staubsaugerroboter. Weil jetzt habe ich endlich eine Wohnung, wo keine Treppe drinnen ist. Jetzt könnte es gehen.
Jetzt könnte er sich zurechtfinden. Ja. Und Sie haben gerade gesagt, wir sind ja erst am Anfang. Und ich habe gerade neulich in meiner Timeline ist gelandet, ich glaube, es war Insta, eine Werbung für einen KI-Kurs. Und die Story ist ungefähr so, nicht ungefähr, sondern die ist genau so gegangen. 2 Männer, der Mid-Ager, der erste sagt, ich habe Angst, dass ich meinen Job verliere, was soll ich machen? Und die Antwort ist, zieh dich für einen Monat zurück, lerne KI und komm als Profi wieder zurück. So werden gerade auch KI-Jobs auf Social Media verkauft, so viel auch noch zum Thema Unsicherheit glaube ich, gibt's auch, kann man darüber nachdenken. Sabine Kössig, wir haben auch schon im Vorgespräch drüber geredet oder im April haben wir drüber geredet. Natürlich mehr Kanäle, was auf dich einprasselt, Resilienz, ganz wichtig. Wie schalten Sie ab?
Idealerweise bei Meditation und Yoga. Ich habe ja vorhin gesagt. Im analogen Raum, Kopfstand am Stand-Up-Paddel am Wasser.
Die Sabine Kössigi kann einen Kopfstand am Stand-Up-Paddel am Wasser.
Ja, voll. Ich kann im Handstand zumindest ein paar Sekunden ganz alleine stehen. Da bin ich urstolz drauf. Ja, also das ist Entspannung. Und ja, ich habe begonnen zu malen vor 2-3 Jahren. Ich schreibe ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich jeden Tag reinschreibe, wofür ich dankbar bin. Und da habe ich... Also seit mehr als 3 Jahren und da habe ich dann begonnen, immer so reinzukritzeln. Und habe gedacht, Alter, das ist lustig, das gefällt mir, das macht Spaß. Und habe dann begonnen, Porträts zu zeichnen und habe jetzt auch einen Porträtzeichenkurs gemacht. Und jetzt dieses Semester mache ich einen Acrylkurs, also zum Acrylmalen. Also ich habe zum Malen begonnen. Und das ist auch etwas, was wirklich, wirklich, wirklich entspannend ist. Und gleichzeitig aber, und das finde ich auch wahnsinnig toll, am Malen und Zeichnen, es schult die Aufmerksamkeit. Also wenn ich ein Porträt zeichne und jemanden sehe, dann muss ich ganz genau schauen und im Hier und Jetzt sein und das wahrnehmen und das erdet ungemein. Also das habe ich auch ganz toll gefunden.
Also analoger geht es nicht, ja, ein Pinsel in der Hand und den Kopfstand und den Handstand, spannend. Bei mir ist eher die Bewegung, also bei mir ist es eher, ich brauche die Natur und Bewegung. Und ich habe vor 4 oder 5 Jahren, ich habe den Jagdschein gemacht. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn dann nur in Tirol, darf ich mitgehen. Ein richtiger Jäger nimmt mich den ernst, wirklich nicht, weil der Running Gag ist, ruf mein Alex in Wien an, da ist es wild in Sicherheit. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich immer zu mir sage, wann bin ich das letzte Mal einfach nur da gesessen, habe 3 Stunden in den Wald geschaut und mein Handy nicht einmal dabei gehabt. Deswegen mag ich es so gern. Ja. Bei mir ist in erster Linie die Bewegung, aber dann diese Wochenenden oder diese Tage, wo ich 3 Stunden nur in den Wald schaue und nicht einmal weiß, wo mein Handy liegt, das gibt dann auch immer wieder Energie.
Ja, voll. Das kann ich so nachvollziehen. Genau.
Sabine Kössig, eine Abschlussfrage noch, weil wir schon den Blick nach vorne machen wollen. Ein bisschen zu dem Problemaufriss, worauf müssen wir schauen. Was würden Sie sich wünschen? So das ist auch eine dieser schwierigen Fragen. Blickt man 5 Jahre nach vorne, blickt man 10 Jahre nach vorne? Was kommt, wissen wir nicht. Aber was würden Sie sich wünschen, dass Sie sagen, dann sind wir am richtigen Weg?
Wenn wir die Menschen dort abholen, wo sie jetzt sind und mitnehmen in eine humane digitale Zukunft.
Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für das Fluchtachtel, Sabine Kössigi. Danke.
Danke, es hat wunderbar geschmeckt.
muss ich jetzt auch dazu sagen, zwei Dinge noch, obwohl wir schon am Ende sind. Das erste, was die Sabine Kössige gesagt hat, wo ich gesagt habe, darf ich sie verflucht, ach, der Leinlang, ja gerne, aber ich trinke keinen Alkohol. Wir wissen ja, gehört nicht unbedingt dazu. Ich sage, egal, ich bin dann von, ich komme von einer zweiwöchigen Italienreise zurück mit viel Pasta und vollen Kohlenhydratspeichern und ich gebe es zu, auch der einen oder anderen Weinverkostung, also ich trinke auch gerade nichts nach dem Urlaub. Und das zweite, das ist jetzt noch ein freundschaftlicher Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, schreibt der Sabine Kössige bitte keine ChatGPT-generierten Nachrichten, E-Mails oder LinkedIn-Anfragen. Das ist ein guter Tipp, glaube ich, oder?
Ja, der ist super.
Danke.
Da schreibe ich dann nur zurück, dass ich gelangweilt bin.
Und das war jetzt das Schlusswort. Dankeschön.
Auf ein Fluchtachterl.